Der Grundgedanke ist, dass sich Gesundheit aus der Zusammensetzung der vier Kardinalsäfte bestimmt.
Im Türkischen gibt es zum Beispiel, ich habe mir den Kopf erkältet.
Verstehen ist mehr als die Sprache.
Das Interessante ist, dass die Ausdrucksformen des eigenen Leidens offenbar doch zeitabhängig sich verändern.
Es geht ganz dezidiert auch darum, wie soll man sich gesund erhalten.
Unsere Selbstdefinition von Gesundheit ist abhängig von den Möglichkeiten, durch soziale Strukturen Gesundheit zu realisieren.
Zu allen Zeiten bestimmen Menschen zunächst ganz für sich, wann sie sich gesund oder ob sie sich krank fühlen. Dabei spielen ihre Alltagserfahrungen ebenso eine Rolle wie religiöse Traditionen, gesellschaftliche Regeln und das in ihrer Kultur vorherrschende Welt- und Menschenbild. So entstehen Konzepte von Gesundheit bzw. Krankheit, die über die Empfindung des Einzelnen hinausgehen.
Gesundheit ist das labile Eingespanntsein zwischen Göttern und Tieren, Himmel und Erde.
Die ganze antike Welt ist geprägt durch eine strenge Ordnungsvorstellung. Alles im Kosmos hat seinen festen Platz und strebt nach Balance. Für das Individuum bedeutet das vor allem, auf eine gesunde und eine geregelte Lebensweise zu achten, auf Griechisch Hygiene und Diätetik. Zentral für dieses Gesundheitskonzept ist dabei das Gleichgewicht der vier Lebenssäfte, erklärt Professor Volker Hess, Direktor des Instituts für Medizingeschichte der Berliner Charité.
Also die Vier-Säfte-Lehre oder Humoralpathologie zählt zu den ältesten medizinischen Konzeptionen und zu den erfolgreichsten, weil sie das Denken der Medizin von der Antike bis weit ins 19. Jahrhundert bestimmt. Der Grundgedanke ist der, dass sich die Gesundheit, die körperliche Konstitution aus der Zusammensetzung der vier Kardinalsäfte bestimmt. Und diese vier Kardinalsäfte sind eben die gelbe Galle, die schwarze Galle, der Schleim und das Blut. Und diese Grundidee einer Vier-Säfte-Pathologie kennt keine normativen Grenzen. Also nicht ein ab so und so viel mehr ist es krank, sondern sie kennt ein zu viel oder richtig. Jeder hat sein ihm persönlich individuell zukommendes gesundes Säftegleichgewicht, das bei einer Krankheit aus dem Lot gerät und dann wieder ins Gleichgewicht gebracht werden muss.
Balancevorstellungen als Grundlage für Gesundheit und Krankheit gibt es in verschiedenen Kulturen bis heute, etwa das chinesische Prinzip des Yin und Yang. Und bei afrikanischen Kulturen spielt das soziale Gleichgewicht eine besondere Rolle. In der jüdisch-christlichen Tradition dominiert zunächst ein anderes Konzept. Gesundheit wird mit Heil, mit Erlösung gleichgesetzt. Das bedeutet auf der anderen Seite, Krankheit gilt als Zeichen schwerer Vergehen, als Strafe oder Chance zur Sühne. Diese Vorstellung ist tief verwurzelt in unserer abendländischen Kultur und taucht zum Beispiel angesichts von Epidemien bis heute immer wieder mal auf. Generell aber tritt an die Stelle dieses eher an Krankheit orientierten Konzeptes etwa Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa die Idee, dass Gesundheit machbar und damit zugleich Aufgabe ist. Dazu der Schweizer Professor Philipp Sarrazin, Spezialist für Körper- und Wissensgeschichte am Historischen Seminar der Universität Zürich.
Im Zeitalter der Aufklärung gerät nun der Körper, die Diesseitigkeit, das Leben und damit eben auch die Gesundheit und das lange Leben in dieser Welt ins Zentrum, in den Fokus. Und ganz wichtig wird das auch vor allem für diese neue Schicht oder Klasse, die man dann Bürgertum genannt hat, die sagen, wir nehmen unser Leben selbst in die Hand. Das hat natürlich eine wirtschaftliche Dimension, hat eine politische Dimension und es hat eben auch diese damit sehr eng verbundene persönliche, private, körperliche Dimension. Dass man sagt, man ist selbst für diesen Körper verantwortlich. Und es geht ganz dezidiert auch darum, wie soll man sich gesund erhalten.
Eine junge türkischstämmige Patientin, die aus einem kleinen Ort, ländliche Region in Anatolien kommt, kam mit der Idee, dass sie verhext worden sei, weil sie sollte jemanden heiraten, den sie abgelehnt hat. Jetzt nahm sie an, dass die Mutter dieses Jungen, eine ferne Verwandte, sie verhext habe. Und sie war sehr überzeugt davon, dass die irgendwas gemacht haben, damit sie keinen anderen Mann mehr lieben könne oder auch solle. Und ja, das ist eine junge Frau, die eine Angststörung hat, die auf dessen in Behandlung war.
Solche Fälle begegnen der Psychiaterin Meriam Schuler-Otschak immer wieder. Sie ist Professorin an der Berliner Charité und leitet dort eine Spezialambulanz für Migranten. Im muslimischen Volksglauben werden psychische Symptome wie Halluzinationen, das Stimmenhören oder Epilepsie oft mit Schadenszauber oder dem bösen Blick erklärt oder auch als Werk niederer Geister, der Dschinn. Die Existenz von parallelen Wirklichkeiten steht in vielen nicht-westlichen Kulturen ganz außer Frage. Es gibt unterschiedliche Zeitebenen und es gilt als normal, zum Beispiel Kontakt mit den Ahnen oder Geistern zu haben. Die moderne Psychiatrie stellt das allerdings vor Probleme, sagt Professor Andreas Heinz, Direktor der psychiatrischen Klinik an der Charité in Berlin-Mitte.
Beispielsweise hat mir ein afrikanischer Kollege sehr schön erklärt, warum seiner Meinung nach so häufig bei afrikanischen Menschen Depressionen fehldiagnostiziert werden. Und er sagte, wir haben häufig ein Erklärungsmodell, bei dem es Einflüsse von außen gibt. Böse Magie oder böser Blick oder ähnliches. Und wenn das der Fall ist, dann können Menschen, die an einer Depression leiden und an den entsprechenden sehr unangenehmen, bedrängenden Gefühlen, das nach außen projizieren. Und sie sagen dann, ich werde von außen beeinflusst. Und dann kann man das ganz schnell als Schizophrenie fehldiagnostizieren, weil man sagt, typisch Verfolgungswahn, das gehört eigentlich jetzt in ein ganz anderes Krankheitsbild.
Andreas Heinz und andere Mediziner, Psychologen und Ethnologen bemühen sich deshalb seit Jahren intensiv darum, Forschungen zur transkulturellen Psychiatrie voranzutreiben. Denn Erkenntnisse über andere Krankheitskonzepte helfen bei der Diagnose, vor allem aber auch bei der Behandlung von Menschen unterschiedlicher Herkunft.
Ganzkörpersyndrom, Südländerkrankheit, türkischer Totalschaden, maghrebinischer Ausnahmezustand, neogriechische Gastritis.
Solche Diagnosen fanden sich auf ärztlichen Überweisungsscheinen für Migranten in den 1980er Jahren in Deutschland. Heute haben etwa 20% der Bevölkerung hierzulande einen Migrationshintergrund. In großen Städten sind es über 30%. Für eine kultursensiblere medizinische Versorgung ist es also höchste Zeit. Denn bis heute wechseln zum Beispiel Patienten türkischer Herkunft besonders häufig den Arzt. Entweder weil der sie nicht versteht und einfach weiterschickt oder weil sie kein Vertrauen haben. Und dabei geht es selten um rein sprachliche Schwierigkeiten, sagt Dr. Jascha Bilgin vom Zentrum für Migrantenmedizin der Uniklinik Gießen.
Verstehen ist mehr als Sprache. Ich kann mit einem Wort anderes deuten als ein Deutscher zum Beispiel. Wenn der Patient sagt zu mir, Herr Doktor, ich habe das Gefühl, mein Blut ist eingefroren. Wenn ich es übersetzen würde, weil es gibt keine Krankheit, wo das Blut einfriert. Gibt es nicht. Dann ist man tot, verstehen Sie? Und was meint eigentlich der Patient? Das heißt, der Patient am Ende ist, ja, dass er so keine Kräfte hat, erschöpft ist. Diese Übersetzung ist nicht eins zu eins, das muss der Inhalt übersetzt werden. Deswegen braucht man ein kulturelles Verständnis der Sprache.
Und mehr speziell dafür geschulte Übersetzer im deutschen Gesundheitssystem. Migranten haben jedoch oft nicht nur andere Krankheitsvorstellungen, viele sind auch wirklich anders krank. Die erste Generation litt zum Beispiel noch deutlich häufiger an Infektionskrankheiten wie Hepatitis. Das ist inzwischen weniger geworden, sagt der Internist und Kardiologe Jascha Bilgin.
Was zugenommen hat, ist die Diabetes. Die Türken essen gerne so Süßigkeiten, die Frauen besonders, die meistens zu Hause sind, die treffen sich zusammen zu Hause mit 10, 20 Frauen, was die gekocht wird, gegessen, die nehmen zu. Das war uns aufgefallen, dass viele Krankheiten, die bei der deutschen Bevölkerung im höheren Alter auftreten, plötzlich bei den Migranten früher Jahren aufgetreten sind, unterschiedlich 15 bis 20 Jahre. Das war ein Herzinfarkt und wir haben gesehen, dass die Manifestation Alter bei den türkischen Migranten im Alter 46 um diesen Bereich lag, bei Deutschen über 60 waren.
Warnsignale werden dann oft unterschätzt und die Patienten als Hypochonder verkannt. Fühlen sich Patienten aus anderen Kulturen unverstanden, wenden sich viele wieder ihren traditionellen Heilern zu, Türken zum Beispiel dem Hodja. Eine Idee der kultursensiblen Medizin war es daher, gerade im Bereich der seelischen Gesundheit mehr mit traditionellen Heilverfahren zu arbeiten. Dazu der Psychiater Andreas Heinz.
Das ist aber umstritten. Es gibt Versuche, wie zum Beispiel in Frankreich von Toby Nathan, der versucht hat, eine Art eigenständige, afrikanisch inspirierte Psychotherapie zu kreieren. Das Problem ist dann natürlich, das ist eine künstliche Kultur. Da sind Elemente aus Westafrika drin mit Masken, dann sind bestimmte Trommelrhythmen, die aber mit den Leuten aus dem bestimmten Volk vielleicht gar nichts zu tun haben. Das ist so, wie wenn man, sagen wir mal, in Afrika für europäische Migranten eine Therapie machen würde, wo man irgendwie jodelt, Alphorn bläst, Akkordeon spielt und Spätzle kocht und dann sagt, das ist eine für Europäer kulturspezifische Therapie. Das mag dann auch welche ansprechen, aber andere vielleicht auch wieder nicht. Also da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein.
Unstrittig ist dagegen, dass eine kultursensible Medizin stärker auf Riten und religiöse Gebote achten muss, etwa auf Speisevorschriften. Auf das Schweinefleischverbot für Muslime nehmen inzwischen zwar die meisten deutschen Krankenhäuser Rücksicht, aber in vielen Medikamenten wird zum Beispiel Schweinegelatine für die Kapseln verwendet. Ein Problem? Nein, sagt Dr. Jascha Bilgin von der Uniklinik Gießen, der auch Leiter der türkisch-deutschen Gesundheitsstiftung ist.
Selbstverständlich Schweinefleisch im Koran verboten. Er sagt Koran, aber dieses versiegte Schweinefleisch darf auch nicht Leben kosten. Man darf nicht daran sterben. Das heißt, wenn es um die Gesundheit geht, wenn es um das Leben geht, verliert dieses Gesetz. Gesundheit hat Priorität gegenüber den göttlichen Geboten. Der Fasten zum Beispiel, Pflicht. Wenn man krank ist, darf man nicht fasten. Mekka zum Beispiel, Pflicht. Wenn man krank ist, muss man nicht dahin gehen.
Für Muslime bleibt es aber Pflicht, regelmäßig zu beten. Hier braucht es Gebetsräume oder mindestens eine gewisse Rücksicht bei den Routinen im Krankenhaus. Viele Ansätze für eine bessere Versorgung von Migranten sind in Deutschland inzwischen gemacht. Wie an der Uniklinik Gießen gibt es in mehreren großen Städten spezielle Ambulanzen für Migranten. Und es wird verstärkt nach Medizinern und Pflegepersonal mit Migrationshintergrund gesucht. Und das bundesweite Projekt MIMI, mit Migranten für Migranten beispielsweise, bildet Gesundheitsmediatoren aus unterschiedlichen Herkunftskulturen aus, die in medizinischen Einrichtungen Menschen beraten und zur Seite stehen sollen. Aber für Professor Andreas Heinz müsste bei der kultursensiblen Medizin noch stärker der Aspekt sensibel betont werden als die Kultur.
Ich glaube, man kann nicht für jeden den passenden Hintergrund liefern. Ich glaube, dass wir eigentlich ja auch dazu kommen sollen, dass die Regelversorgung sensibel mit Menschen umgeht, verschiedenen Hintergrunds. Und das gilt natürlich auch für soziale Schichtungen. Also nicht jeder Akademiker versteht, was jemand, der aus einem ganz anderen Milieu kommt, an Erklärungsmodellen hat. Dazu gehören dann Sprachbarrieren, da gehören aber auch Verständigungsbarrieren jenseits der Sprache, unterschiedliche Gewichtung von Symptomen. Wann geht man zum Arzt oder wann ist es vermeintlich ein persönlicher Fehler oder eine persönliche Eigenheit? Dann die Frage, wie gestaltet man die Behandlungsverläufe so, dass sie auch den Erwartungen der Menschen gerecht werden.